herzlich willkommen zum LiCare Podcast, dem Podcast zu digitaler Transformation, Legal Tech und Unternehmertum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LiCare Podcast. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute dabei, nämlich Philipp Dittmann von der Geberit Verwaltungs GmbH, einem Kunden von uns. Und ich würde einmal Sie, Herr Dittmann, sehr herzlich begrüßen bei uns. Hallo.
Hallo, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass wir jetzt uns hier ein bisschen austauschen können. Habe mich sehr gefreut, als Sie mich angeschrieben haben und bin gespannt, was das Interview heute und der Austausch mit sich bringt.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben einiges heute vor zu besprechen. Vielleicht für den Start für alle unsere LiCare Podcast Zuhörer. Würden Sie sich einmal vorstellen, was so ein bisschen Ihr Werdegang war, wie Sie zu Geberit gekommen sind und welche Aufgaben Sie bei Geberit betreuen? Also in welchen Themenbereichen Sie agieren tagtäglich?
Ja, sehr gerne. Also Sie haben es ja gerade schon gesagt. Mein Name ist Philipp Dittmann. Ich bin inzwischen bei Geberit, der Geberit Verwaltungs GmbH, also die Verwaltungsgesellschaft der Geberit Gruppe. Die meisten kennen sie uns aus dem Badezimmerbereich, häufig von der Spülplatte, weil man da immer das kleine Geberit Logo sieht. Wir sind vor allem hinter der Wand in Rohrleitungen, Zisternen und so weiter tätig, aber auch inzwischen viel vor der Wand. Waschbecken, Toiletten, Badezimmermöbel, alles rund um den Sanitärbereich und ein bisschen Dachentwässerung. Wir sind eigentlich ein Schweizer Konzern. Unsere zentrale Rechtsabteilung sitzt in Deutschland, in Pullendorf. Da sitze auch ich. Sind hier ein Team von 8 Leuten. Ich bin zuständig inzwischen in erster Linie fürs Kartellrecht, dessen Leitung ich inzwischen habe. Und bin eigentlich, und da komme ich ursprünglich her, Arbeitsrechtler mit Fachanwalt für Arbeitsrecht und mache neben Kartellrecht noch das Arbeitsrecht und dann eben so ein bisschen Rest ist, wir nennen es immer Gewischtwarenladen hier, was halt sonst noch so anfällt an täglicher Arbeit. Unter anderem die Umstellung des Aktenverwaltungsprogramms und die rechtliche Begleitung. Ich habe in Freiburg studiert, bin dann zum Referendariat in den OLG-Bezirk Stuttgart gewechselt und habe meine Karriere sozusagen in Frankfurt in einer Wirtschaftskanzlei gestartet. Dort war ich fast 5 Jahre und bin dann zurück Richtung Heimat nach Baden-Württemberg und hier dann zu Geberit gekommen. Also das ist meine zweite Station sozusagen in meinem Werdegang.
Cool. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für den ersten Einblick. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, haben wir bei unserem Podcast immer so eine kleine Fire Round. Und zwar habe ich da 3 Fragen und würde am liebsten, also es gibt immer so entweder oder, und am liebsten bräuchte ich eine ganz spontane Reaktion, wofür das persönliche Herz schlägt.
Das war bei Juristen bestimmt immer gut, diese schnellen, direkten Antworten.
Ja, ganz fantastisch. Ganz oft kommt: Es kommt drauf an. Ja, genau. Das ist auch so eine Lieblingsaussage. Aber wir würden mal starten, mal gucken, wie es läuft. Also, erste Frage. Künstliche Intelligenz. Ist es ein Fluch oder ein Segen?
Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ich meine, das ist ja ein Thema, was im Moment in aller Munde ist. Ich glaube, es wird in sehr vielen Bereichen sehr viel Unterstützung und sehr viel Verbesserung mit sich bringen. Gesamtgesellschaftlich, aus Produktivitätsgesichtspunkten und einfach zur Unterstützung alltäglicher Arbeiten. Sicherlich gibt es einige Gefahren. Ich meine, man hört davon ja hoch und runter in den täglichen Nachrichten, die berücksichtigt werden müssen. Ich glaube, wir stehen noch relativ am Anfang auch in der, also um das jetzt mal ein bisschen kleiner zu machen, im Rechtswesen. Es gibt sicherlich Arbeiten, die gut übernommen werden können. Aber ein Jurist möchte ja plus immer noch so ein bisschen selber diskutieren und verhandeln, und ich hoffe und glaube, dass dieser Bereich dem menschlichen Juristen vorbehalten bleibt.
Also was ist es? Ist es ein Fluch oder ist es ein Segen?
Nehmen wir Segen, nehmen wir es optimistisch.
Ja, wir sind jetzt optimistisch, würde ich auch sagen. Sehr genau. Gut. Ja, nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wie stehen wir denn zu Veränderungen? Ist das eine Chance oder ist es ein Risiko?
Positiv. Veränderung ist im Großen und Ganzen positiv. Es sollte kein Selbstzweck sein, aber der Stillstand, der Gegensatz zu dieser Veränderung ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Deswegen ist Veränderung was Gutes.
Das denke ich auch. Ich glaube, gerade in der heutigen Lage, in der Wirtschaftslage, die uns ganze Mittelständler und ich meine die Gesamtwirtschaft auch betrifft, hat man eigentlich keine Chance mehr zu überleben, wenn man sich nicht verändert. Also die Risiken des Stillstandes, wie Sie auch sagen, ist, glaube ich, gravierender. Und Gott sei Dank gibt es aber viele Unternehmen wie die unsrigen, die mutig nach vorne schreiten, auch im juristischen Bereich. Wunderbar. Dann die letzte Frage, das ist keine Entweder-Oder-Frage, es geht eher in so ein bisschen persönlicheren Bereich. Und zwar, wenn Sie mal so an Ihren digitalen Alltag denken und sei es Hardware oder Software-Tools, was wäre da so Ihr Lieblings-Gadget? Wir sind ja auch bei den Techies, nämlich.
Ja, klar. Ich habe gar nicht so viele Gadgets tatsächlich, aber wenn ich mir was raussuchen würde, meine ich, was ich mit Abstand am häufigsten und am liebsten benutze und jetzt ohne Werbung für irgendein Produkt zu machen, sind das meine Bluetooth-Kopfhörer, die mir in sehr vielen Lebenslagen helfen und mich unterstützen und vielleicht auch mal abkapseln vom Außenbereich, ja.
Ja, dem kann ich sehr stark zustimmen. Also ich glaube, ohne die wüsste ich gar nicht mehr, wie ich im Flugzeug überlebe. Also das finde ich wirklich ganz hoch angenehm. Dieses Noise-Canceling habe ich auch.
Genau.
Das ist ganz fantastisch. Ich habe noch einen kleinen Funfact. Ich bin großer Fan von dem Aura-Ring, den man hier auch sieht. Und zwar hat es aber die dritte Iterationsstufe. Zuerst habe ich die Apple Watch getestet. Die konnte irgendwas nicht. Dann hatte ich das Whoop-Armband. Das konnte dann keine Schritte zählen. So, und jetzt bin ich hier angekommen, weil auch als Frau ist es immer ganz praktisch. Man hat da nicht so einen klobigen irgendwas am Arm. Also das wäre so meine Empfehlung. Aber es ist auch gewöhnungsbedürftig, einem dauernd gespiegelt zu bekommen, wie schlecht man dann doch geschlafen hat. Ja. Aber es ist ganz spannend. Im beruflichen Alltag tagsüber, wenn wir alle nicht schlafen, haben wir ja einen gemeinsamen Nenner. Und zwar ist das jetzt schon seit etwas längerem LeakCare, unsere Software. Vielleicht zuallererst, Sie sind ja jetzt bei LeakCare Kunde und schon richtig eingegroovt. Erste Frage vorab, was ist denn Ihr Lieblingsfeature? Ja, was würden Sie allen anderen ans Herz legen, wenn Sie sagen, oh, das mag ich gern oder ich benutze es jeden Tag?
Ja, ich benutze es sicherlich nicht jeden Tag, zum Glück. Aber wenn man es braucht, ist es sehr hilfreich. Und das ist die LeakCare Suite tatsächlich, über die man ja relativ ständig anpassen kann. Und wir hatten es jetzt gerade zuletzt wieder, als wir eine Übersicht eine Aktenauswertung machen mussten, eine Übersicht, haben wir festgestellt, manche Reiter, manche Felder sind nicht richtig angeordnet, so wie wir sie gerne hätten, konnten sie da anpassen und hatten dann am Schluss die Übersicht genau so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und das ist wirklich sehr hilfreich, weil es so dieses Customizing-Möglichkeiten gibt, die es, da werden wir nachher auch noch drüber kommen, darauf zu sprechen kommen, in unserem ehemaligen Aktenverwaltungsprogramm nicht gab, zumindest nicht in der Einfachheit, wie das bei LeakCare vorhanden ist.
Ja, das freut uns sehr. Ja, die LeakCare Suite ist ja auch sehr umfangreich. Man würde auch sagen komplex, aber es ermöglicht eben ganz vieles. Die Komplexität der LeakCare Suite, der große Vorteil ist, dass durch diese ganzen Kundenwünsche über die letzten Jahre und auch schon viel länger eigentlich, natürlich ganz viele Funktionalitäten eingeflossen ist, was man alles gerne individuell anpassen wollen würde. Weil LeakCare ist ja an sich ein Produkt, das bietet, sag ich mal, ein Standard-Setup. Aber das Spannende ist ja eigentlich, dass es jeder für sich so einstellen kann, dass man den individuellen Mehrwert hat, weil es irgendwie zu den eigenen Realitäten passt. Und da wären wir ja eigentlich auch schon an dem Punkt zu fragen, wie ist es denn gekommen, dass Sie sich auf die Suche zu einem neuen Aktenprogramm gemacht haben? Also was sind da, wenn man jetzt andere Unternehmen sich überlegen würde, wir sind irgendwie auch nicht so ganz happy mit irgendeinem aktuellen System. Was passiert dann erstmal intern, bevor man sich dann konkret auf die Suche begibt? Ja, weil das ist ja auch nicht immer leicht, Veränderungen auch im Team voranzutreiben. Da sind ja auch Vorbehalte, ach wieso, das läuft doch und kennt man ja selber. Wie war das so?
Ja, also ich glaube, der wichtigste Schritt in so einer Inhouse-Abteilung ist, dass sich jemand der Sache annehmen muss. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich das freiwillig gemacht habe. Das landete bei mir, weil ich mit dem Vorgängerprogramm, also unserem ehemaligen Aktenverwaltungsprogramm, mit dem Kundenservice erhebliche Differenzen hatte. Und nicht nur ich, sondern auch unsere IT. Und so kam es dann bei einem Mittagessen mit der Abteilung, dass mal wieder das Thema darauf fiel und alle so ein bisschen unzufrieden waren. Nur ich dann in dem konkreten Moment gerade aktuell den Kontakt mit dem dortigen Kundenservice hatte und unsere IT auch einbinden musste und besonders unzufrieden war und dann am lautesten sozusagen am Mittagstisch gepöbelt habe und dann dankenswerterweise von meinem Vorgesetzten die Aufgabe übertragen wurde, naja, dann ändere es doch, viel Spaß. Und so kam das dann und hatte sich selbst entwickelt. Veränderung, glaube ich, finden die meisten ganz gut, nur die wenigsten kümmern sich selber drum. Und wollen dann, dass man da auch ein bisschen mitgenommen wird und dass das jemand anders für einen regelt, dann kann man diese Person dann auch mitziehen. Und ja, genau, ich bin dann tatsächlich einfach mal auf die Suche gegangen über eine ganz freie Suche im Internet und bin interessanterweise zuerst auf LeakHer gekommen, habe mir tatsächlich auch einfach mal die Referenzen angesehen und dann den Erstkontakt mit einem ihrer Mitarbeiter aufgenommen und der war sehr positiv und so haben wir uns dann langsam aneinander herangetastet.
Ja, spannend. Das klingt ja auf jeden Fall sehr typisch, sage ich mal. Aber Sie haben auch gerade schon die IT erwähnt. Die IT-Abteilung ist aus unserer Sicht nämlich eigentlich fast genauso wichtig wie die eigenen Teammitglieder in der Rechtsabteilung, die früh einzubinden, gerade wenn die auch schon vorher natürlich involviert waren. Welche anderen oder wie war das mit der IT-Abteilung dann und welche anderen Faktoren waren für Sie wichtig, wenn als es dann darum ging zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt was anderes an, was muss man denn eigentlich so beachten? Welche Themen kam denn da so auf?
Ja, also das war sicherlich ein Fehler, den ich auch in der Projektplanung, wenn ich so, wenn man so nennen möchte, gemacht habe. Ich habe die IT-Abteilung zu spät integriert, weil das war rein zufällig. Es wurde dann immer besser mit LeakHer. Also tatsächlich sind wir gar nicht groß zweigleisig gefahren, weil es von Anfang an recht gut lief. Dann habe ich selbst zu spät die IT-Abteilung eingeschaltet und auch ein bisschen vernachlässigt, was für Probleme, Hürden, Anpassungen die IT-Abteilung vornehmen muss, um die ganzen Integrationen vorzunehmen, die Übertragungen, die Begleitung, die Ressourcen, die sie vorhalten müssen, dann zum Stichtag, zum Doomday, wenn man dann umzieht, also bei uns war es ja der Umzug, die personellen Ressourcen und Kapazitäten, dass die dann auch verfügbar sind. Keiner darf im Urlaub sein, beziehungsweise die relevanten Personen müssen da sein. Die müssen untereinander abgestimmt sein. Die verschiedenen Hierarchieebenen müssen im Boot sein. Und das ist was ich, wie gesagt, unterschätzt oder zu spät berücksichtigt habe. Es ging am Schluss zum Glück, aber das hat mir nochmal ganz schön Schweiß auf die Stirn getrieben. Das war, und das würde ich immer raten, gleich am Anfang die IT-Abteilung reinzuholen, was vielleicht den Umstieg nicht einfacher macht, wenn es um einen Umstieg geht und nicht einen erstmaligen Einstieg, weil sicherlich da die Vorbehalte nochmal größer sind, weil so eine ganz andere Sichtweise auf die Thematik, weniger auf das Produkt, wie wir es am Schluss benutzen, sondern die Hintergründe, wie was läuft und wie sich in die eigene IT integrieren lässt. Und genau, das wäre mein absoluter wichtigster Punkt. Und der andere ist dann, meine ich, aber wie so immer bei solchen Projekten, Veränderungen ist Kommunikation im Team. Ja, es bestehen da natürlich ganz viele Vorbehalte, auch Ängste klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber Sorgen, dass irgendwas untergeht, irgendwas passiert nicht mehr, ich kann nicht mehr auf meine Akten zugreifen, irgendwas geht verloren, ich finde sie nicht mehr. Wie funktioniert es? Wer ist dann mein Ansprechpartner? Das ist dann meistens derjenige, der das Ganze veranlasst hat oder angestoßen hat. In dem Fall war ich das. Und mit dem begrenzten Wissen, das man dann selber am Anfang hat, ist das nicht immer ganz einfach. Aber das muss man dann eben kommunizieren und dann auch regelmäßig sich mit den Leuten austauschen. Auch was ist ihnen in ihrer alltäglichen Arbeit wichtig? Nicht jeder Anwalt, auch in der gleichen Inhouse-Abteilung, arbeitet ja gleich oder legt seine Akten auch immer gleich an. Da gibt's ja ganz verschiedene Präferenzen. Bei manchen muss man dann gerade bei einem Wechsel auch sagen, ja, das wird so nicht mehr gehen oder zumindest wird die Struktur nicht eins zu eins so übernommen werden können. Plaudere ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe ja schon mal zweimal als Referenz für LeakHer gedient und musste dann feststellen, dass auch bei anderen Unternehmen, die Ansprüche sind häufig gar nicht so hoch, die man braucht. Der Gedanke ist häufig oder der Wunsch ist häufig höher, aber in der täglichen Praxis braucht man gar nicht so viel in der Umsetzung. Das war übrigens auch ein Grund, warum wir uns auch recht leicht von unserem alten Programm trennen konnten, weil das overengineered für eine Inhouse-Abteilung war. Also da gab es einfach viel zu viele Möglichkeiten, die man gar nicht gebraucht hat und die meide ich dann auch eher davor abgeschreckt haben, das Programm richtig zu nutzen, weil es einfach so viele Möglichkeiten gab, anzuklicken, umzusetzen, zu optimieren, alles, was man nicht gebraucht hat.
Ja.
Zumindest als Inhouse-Abteilung. In der Kanzlei ist sicherlich was anderes.
Das würde ich nämlich auch sagen. Ich glaube, das verstehen so Außenstehende, die, habe ich mal, operativ gar nicht in weder noch arbeiten oder nur aus Software-Sicht gucken, dass dann signifikanter Unterschied zwischen Inhouse und Kanzlei besteht und auch vor allen Dingen dann da, was man digital braucht zum Arbeiten. Aber ich finde das einen total spannenden Aspekt, zu sagen, irgendwie Overengineering versus was braucht man eigentlich wirklich. Können Sie uns vielleicht einmal mitnehmen, so in den Alltag von Ihrer Abteilung, was sind eigentlich so, sage ich mal, jetzt gar nicht im technischen Sinne, sondern wirklich so operativ die Tätigkeiten, die anfallen? Welche Art von juristischen Fällen oder Verfahren oder Fragen? Ist es viel Gerichtsverfahren, ist es viel gesellschaftliches Arbeitsrecht, Kartellrecht hatten Sie ja schon erwähnt. Wie kann man sich das so vorstellen in der Rechtsabteilung? Und dann können wir im nächsten Schritt überlegen, so worauf kommt es dann eigentlich im Softwarebereich an? Wie kann das am besten unterstützen, nicht? Und was braucht man vielleicht auch einfach nicht?
Ja, klar. Also das ist natürlich immer abhängig jetzt von der Größe des Unternehmens, von externen, wie viele Anwälte gibt es, wie viel wird intern gemacht, wie viel wird durch Hinzuziehung externer Anwälte gemacht. Also gerade bei Verfahren ziehen wir auch häufig externe, also bei gerichtlichen Verfahren, gerichtliche Auseinandersetzungen, externe hinzu. Wir machen sehr viel, ich nenne es immer Risk Management, aus juristischer, also der Blickwinkel, ich sagte ja eingangs, ich war früher in der Kanzlei, jetzt bin ich Inhouse, der Blickwinkel ändert sich ja schlagartig. Also während man als externer Rechtsanwalt natürlich sehr darauf bedacht ist, die hundertprozentig sichere Lösung zu finden, unter allen rechtlichen Gesichtspunkten abgesichert, ist es Inhouse häufig nicht in dieser absoluten Perfektion möglich, einfach von der Anzahl der Anfälle, der Themengebiete, weil wir auch einfach nicht so viele Spezialisten in unserer Inhouse-Abteilung haben, um nach australischem Recht zu begutachten, ob jetzt der Kaufvertrag in allen Einzelheiten richtig ist oder nicht. Wenn es drauf ankommt, gibt man es natürlich ab, aber so eine Ersteinschätzung muss man trotzdem selber machen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Fälle, haftungsrelevante Fälle, Businessfälle, wie kann man in Verhandlungen reingehen, arbeitsrechtliche Fälle, Betriebsratsverhandlungen, Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, gesellschaftsrechtliche Überlegungen, Strukturierungen. Und ich würde sagen, diese gerichtlichen Verfahren kann man als einen Block nehmen, wo es sicherlich um Fristen geht, um harte Fristen, die man gegenüber extern einhalten muss, also gegenüber einem Gericht oder in einem Rahmen eines Gerichtsverfahrens, wo es um klar abgrenzbare Kosten geht, welche Kosten stehen in Streit, welches Risiko besteht, in welcher Höhe, welche Folgen ergeben sich, Versicherung, Rückstellungen, Ausweisungen in der Bilanz und so weiter. Während der andere Themen oder den anderen Komplex würde ich als einen großen Komplex nehmen, dieses Risk Management, von dem ich sprach. Und da ist es eher so dieses tägliche, operative, möglichst schnelle Antworten, damit das Geschäft weiterläuft, damit die Leute einigermaßen Sicherheit haben im operativen Bereich. Was dürfen sie, was dürfen sie nicht, was können sie? Und um jetzt den Bogen zum Aktenverwaltungsprogramm zu schlagen, und gerade dafür braucht man kein overengineertes Programm, weil da geht es viel einfach um Ablage, um Klarstellung, vielleicht gerade in der Konzernstruktur, wer ist dein Ansprechpartner, über wen kam es an die Rechtsabteilung ran, wen könnte man wieder ansprechen, wer ist in der jeweiligen Gesellschaft, im jeweiligen Bereich in dieser Materie drin, falls es doch mal aufploppt.
Absolut. Das sind ja viele. Und das ist ja nicht so, dass man für jeden von diesen Punkten eine Person hat, sondern es ist ja mehrere machen mehreres und verschiedenes. Und dann hat man, wie Sie schon gesagt haben, vielleicht ein, zwei, die besonders tief in den Themen sind oder eher in dem Themenbereich arbeiten. Und arbeiten Sie auch mit externen Juristenkanzleien zusammen? Ja, für Spezialgebiete wahrscheinlich, oder?
Ja, selbstverständlich, ja.
Alles.
Ja, je nach Umfang der Materie.
Ja, das ist eben ganz spannend. Und ich denke, wenn man jetzt überlegt, so, was braucht man denn da im Alltag? Vor allen Dingen, wir haben ja auch vorhin schon kurz über KI geredet. Es gibt ja ganz viele tolle Dinge, die man machen könnte. Ja, und automatisiert alles hier und da. Aber am Ende des Tages ist es ja gerade im Juristischen schon so, dass der Mensch, weil die Technik das noch gar nicht so richtig kann, schon eh immer noch mal alles checken muss. Ja, und ich glaube, im Kern dessen steht ja eigentlich so das Thema, wie organisiert man sich und wo tut man die Dinge hin, wo legt man sie ab, wie findet man sie vor allem wieder, ja, und in Zukunft, und das ist bei uns auch, sage ich mal, inhaltlich von unserem Produkt her, bei Leakair natürlich auch die Strategie, was kann man dann mit diesen Datenbeständen und eigentlich dem Datenschatz von jedem einzelnen Unternehmen intern jeweils, wie kann man damit noch besser arbeiten, nicht? Also wie kann man eigentlich von seinen eigenen Daten in der Zukunft, sage ich mal, wenn die Technologie das jetzt nach und nach auch ermöglicht, diesen Datenschatz befragen, ja, und irgendwie gucken, ja Mensch, das hatten wir doch schon mal, ja, und also das sind, glaube ich, ganz spannende Szenarien, wo man sagt, Mensch, das könnte ja ein Segen sein, wie die KI uns unterstützt in Zukunft, unseren Alltag in der Organisation leichter zu machen oder eben die Dinge zu finden, die wir eigentlich schon mal gemacht haben, nicht? Also deshalb auch würde ich sagen, apropos Datenschatz, kommen wir wieder zurück zum Umzug, ja, zu Leakair. Da ist ja ein ganz wichtiges Thema auch die Migration und Konvertierung. Und das hören wir auch ganz oft, dass Kunden, die, sei es von, weiß ich nicht, die in ihrem Explorer-Ordner haben oder in Outlook-Ordner oder in SharePoint-Ordner oder eben in einem anderen System ihre Daten haben, dass die schon immer vor der Frage stehen, oh Gott, ja, aber wie kriege ich die denn jetzt rüber? Ja, und auch wenn man sagt, hier gibt's einen Anbieter, wir arbeiten zum Beispiel ja seit ganz Ewigkeiten, also mehr als 20 Jahren, mit einem Anbieter hier in Hamburg, Advo Service, zusammen, die genau dafür spezialisiert sind auf Datenmigration. Und da kommen dann trotzdem manchmal die Ängste so, ja, aber es ist ja fast 100%. Und die Frage ist ja auch, wie viel 100%, 2000% von allen Daten braucht man denn auch in der Zukunft? Und so ein bisschen fände ich jetzt spannend, einmal zu hören, wie denn so Ihre Erfahrung war bei dem Umzug, bei der Migration und wie sowas dann aus Kundensicht abläuft, weil wir natürlich haben da irgendwie so unsere eigene Brille drauf. Aber vielleicht mal für potenzielle andere, dass die mal hören können, Mensch, wie war denn das und wie geht man ran und wie ist das Ergebnis und was macht man damit? Und also einmal vielleicht so die kleine Reise beschreiben. Ich glaube, das wäre total toll.
Ja, können wir gerne machen. Ich will vielleicht noch was, Sie fingen am Anfang an mit KI und Veränderung und was die gerade will. Und das ist anknüpfend an was wir vorhin besprochen haben, aber vielleicht jetzt auch für den nächsten Part. Ich glaube, eine Kanzlei, aber auch eine Rechtsabteilung, die besteht ja nicht nur aus Digital Natives, sondern es sind ja meistens relativ divers und man muss auch versuchen, und das knüpft ein bisschen an, dass ich sagte, bei dem Learning die IT-Abteilung frühzeitig einzuholen. Man muss immer bedenken, Thema Kommunikation, dem einen fällt so ein Umstieg leichter, dem anderen nicht, weil der eine auch mit vielen Sachen einfach auch groß geworden ist, andere nicht. Für andere so eine Umstellung auch hat viel mehr zumindest gedankliche Hürden, die er überspringen muss, als der wiederum der Nächste. Manche haben gar keine Lust, manche finden es total toll, aber es muss mundgerecht serviert werden. Das muss man auch immer berücksichtigen. Und genau daher kommen dann auch, glaube ich, viele Sorgen bei so einem Umstieg. Und das ist dann der Weg, den man beschreiten muss. Was haben wir gemacht? Wir haben uns anfangs einfach mal ein Dokument hingelegt und geguckt, was brauchen wir? Was sind auf jeden Fall die wichtigsten Dinge, die in Zukunft in unserem Programm behandelt sein müssen? Und da ist natürlich auch wichtig, das ist auch kein Selbstläufer, da muss man den Leuten hinterher sein, weil es wird immer sonst kommen, am Schluss es beschwert sich jemand, der hat aber vorher nichts dazu gesagt. Man muss den Leuten nur individuell fragen, was ist wirklich elementar wichtig und was brauchen wir? Wenn dann Punkte sind, bei denen man selber sich überlegt, ist das wirklich so wichtig, muss man in die Diskussion gehen, fragen, ist das denn wirklich so wichtig oder können wir darauf verzichten? Können wir es auch, wenn es vielleicht in Zukunft nicht ganz so übersichtlich ist, an der einen oder anderen Stelle, stört uns das tatsächlich? Oder ist das einfach nur ein Relikt jetzt aus der alten Struktur, die wir gerne so beibehalten würden, ist aber kein zwingendes Element. So, dann hatten wir diese Übersicht, dann haben wir die angefangen mit Ihre Mitarbeiter uns mal anzugucken. Wie sieht's jetzt aus? Wie soll es in Zukunft aussehen? Wie kann es abgebildet werden? Und da kommt so das erste, ich setz Problem, aber so der erste Dämpfer, weil man weiß, okay, es wird nicht alles funktionieren. Dann gibt's die Fraktion, die sagt, es muss funktionieren. Die andere sagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann muss man dann das wieder so zusammen versuchen zu gestalten und Lösungen zu finden. Dann geht's, das sind dann viele Runden, die man drehen muss. Man guckt sich das zusammen an. Wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir jetzt mit ihrem Kundendienst uns einfach unser Programm angeschaut haben und auch nochmal durchgegangen sind. Wie könnte es alle aussehen? Warum muss was wie sein? Ich persönlich tatsächlich war ein bisschen überrascht, weil unser altes Programm nicht, also würde ich mal sagen, sehr bekannt am Markt ist. Dass das wohl auch bei allen Abteilungen und allen Unternehmen ein bisschen anders gestaltet ist. Ich weiß es nicht, aber offenbar gab da auch einige Überraschungen auf ihrer Kundenservice-Seite. Waren aber gar nicht negativ jetzt, aber wir mussten dann einfach da mal ein bisschen durchgehen und uns das angucken. Und dann wurden sich, sind dann natürlich die Mitarbeiter auch viele Notizen gemacht und kamen dann mit Lösungsvorschlägen. Und ich sagte ja ganz eingangs, ich hatte ein großes Problem mit unserem ehemaligen Kundenservice und es war natürlich sehr positiv, dass das relativ schnell und kann ich auch wirklich absolut betonen, auch nachdem wir dann die Lizenz hatten, hat es nicht zum Glück abrupt geendet, sondern es ging immer weiter. Wir kriegen super, super schnell Antworten, was ich wirklich absolut klasse finde. Und manchmal sind es sicherlich Fragen, wo sich auch ihr Kundenservice denkt, oh Mann, fahrt ich total gut, aber gleichwohl. Manchmal brauchen wir die Absicherung und es kommt immer eine sehr, sehr schnelle Rückmeldung, wirklich überragend. Genau, dann ging es so ein bisschen hin und her. Irgendwann kam Atmos Service ins Boot, hat sich das auch mal angesehen und dann fingen wir an, diese Struktur uns mal so zurechtzulegen, wie das in Zukunft aussehen soll. Und dann gibt's ja diese, wie nennt sich diese Phase? Implementation? Nee, diese Probephase. Onboarding-Phase. Test-Phase, genau. Und da vielleicht der zweite Dämpfer, weil dann, nachdem dann dieses Test-Leak her aufgesetzt wurde, vieles nicht so aussah, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da hat uns dann auch da gerade der Herr Fischer, glaube ich, vom Atmos Service gesagt, alles kein Problem, ist normal. Mein Blutdruck war zu dem Zeitpunkt sehr hoch, auch weil der Abteilung sich das dann angeschaut hat und gesagt hat, also das geht ja so nicht. Ich dann vermitteln musste zwischen kein Problem aus der IT-Sicht und oh je, wird das jemals gut gehen? Und da kommt vielleicht der dritte entscheidende Punkt, den ich mit auf den Weg geben würde, zumindest bei einem Umzug.
Ja.
Dass man einen gewissen Overlap hat zeitlich zwischen Altprogramm und Neuprogramm. Dass man im Altprogramm nachsehen kann, wie war es da und im Neuprogramm dann parallel arbeitet, was sicherlich auch nicht einfach sein dürfte, dass Leute nicht anfangen, im Altprogramm weiterzuarbeiten, während Leak herrscht. Wow. Wir hatten es genau Spitz auf Knopf geplant, unabsichtlich, weil wir eben Lizenzen immer bis zum gewissen Zeitpunkt hatten und es wurde dann immer knapper. Das lag aber auch an mir oder uns, dass es so kam. Würde ich jetzt anders machen?
Ja.
Das, glaube ich, würde nochmal eine gewisse Sicherheitsstufe, so ein Sicherheitsnetz einbauen und das würde ich immer raten. Und genau, dann kam es dann zum Jahreswechsel, war dann die Testphase zu Ende und wir mussten umziehen, weil unsere alte Lizenz auslief. Und ich weiß nicht, war das bitter, Januar wurde dann Leakair plötzlich, also lief Leakair dann und das meiste von dem, was ursprünglich problematisch war in der Testphase, war weg. Und alles, was dann noch auftauchte, konnten wir dann mit Hilfe von Herrn Fischer und ihren Mitarbeitern dann auch relativ schnell beseitigen.
Super. Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, auch generell nicht nur am Anfang die IT-Abteilung einzubeziehen, sondern auch wenn man sagt, ja, super, haben wir jetzt hier alles so geplant, dass die IT-Abteilung auch frühzeitig, also quasi die Ressourcen einplant, wann findet das statt, wann ist der Live-Tag geplant und dann mal rückrechnet, oha, und vorher mal fragt, wie lange brauchen wir denn intern in der IT, wie lange brauchen die anderen und so, weil dadurch, das haben wir auch schon erlebt öfter, verzögert sich natürlich dann einiges ja. Und alle sind eigentlich ready und aber IT-seitig dann noch nicht, weil es ja manchmal dann eben so ist, wie es ist und es verzögert ja. Sich und das ist auch ein guter Tipp, den wir auch immer Personen zu empfehlen, wie gesagt, die IT nicht nur am Anfang in der Entscheidungsfindung einzubeziehen, sondern auch, wenn es dann wirklich in die Implementierung geht, zu sagen, wir wünschen uns eigentlich zum 3. Januar zu starten. Liebe IT, wie viel Vorlauf braucht ihr? Schafft ihr das oder müssen wir ihn verschieben, damit alle irgendwie ein realistisches Zeitmanagement haben?
Sicherheitsaspekte spielen ja auch immer eine Rolle.
Wird ja immer mehr. So, ich habe das Gefühl, die IT und Cybersecurity, Bedürfnisse, ja, oder Dinge, die eine IT-Abteilung mittlerweile gerne erheben würde oder auch muss. Ja, viele Unternehmen haben ja auch die Regulierungsvorschriften, die ja auch immer mehr werden, leider. Oder auch aus gutem Grund manchmal, aber dann doch sehr bürokratisch oft. Das macht es dann auch nicht schneller. Ja, und auch im Auswahlprozess kennen wir das dann auch. Dann kriegen wir plötzlich, also Dokumente, die sind gefühlt, also 400 Seiten lang, ich überspitze jetzt, ja. Aber das ist natürlich für alle Beteiligten, macht es das noch etwas aufwendiger, würde ich sagen. Umso besser, wenn man da ein bisschen eingespielt ist auf allen Seiten und dahin kann. Ja, aber vielleicht zum Status gefragt direkt. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Umstellung für die User selber. Plötzlich mit einer neuen Oberfläche zu arbeiten. Haben Sie da vielleicht irgendwie Tipps und Tricks oder können Sie irgendwelche Learnings teilen, wo Sie sagen, Mensch, das hat gut geklappt oder oh, hier hätten wir vielleicht nochmal irgendwie das anders machen können, damit auch diejenigen, die, sage ich mal, im Projekt nicht so involviert sind, dann auch sagen, okay, ich bin jetzt offen, mich da einzuarbeiten.
Ja. Also es gibt ja bereits vor dieser Testphase mit der Implementierung, mit der Testimplementierung der eigenen Daten gibt es ja auch schon eine Testmöglichkeit. Ich war sehr darauf bedacht, diese Testmöglichkeit möglichst breit zu streuen und die Leute auch anzuhalten, mal da drin ein bisschen rumzuklicken. Hat mehrere Vorteile und ein ganz wesentlicher, und da mache ich keinen Hehl draus, ist, dass im Nachgang keiner kommen kann und sagen kann, hätt's mir das mal früher gesagt, sondern die Leute aktiv einzuladen, damit auch sich zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und zu schauen. Und jetzt ist es ja so, dass bei LeakCare in der Grundoberfläche ist es recht ähnlich wie in unserem alten Programm gewesen. Also die wichtigsten Funktionen, da komme ich zurück auf, was wir vorhin sagten, es muss nicht overengineert sein, sind ähnlich und das ist schon mal sehr hilfreich, weil dann findet man sich da relativ schnell wieder in den Themen und nichtsdestotrotz gibt es da am Anfang viele, viele Fragen und Austausche und da komme ich auch zurück auf, was ich vorhin sagte, so eine Abteilung ist meistens sehr divers oder bestenfalls sehr divers und da haben manche eben mehr Fragen, andere weniger. Und dann muss man eben versuchen, diese Themen, die da aufploppen, gemeinsam zu lösen. Das waren jetzt alles keine unüberwindbaren Hindernisse. Und manchmal ist es auch so, dass man einfach Sachen 2-3 Mal nochmal erklären muss. Und dann kriegt man das irgendwann auch gemeinsam hin.
Ja, die Erfahrung haben wir intern natürlich auch. Wir haben ja auch in den letzten, und für uns gibt's ja auch schon fast 40 Jahre, haben wir auch immer wieder mal neue Dinge eingeführt. Ja, Gott sei Dank. Und auch nicht immer sind alle begeistert. Und auch manche haben eben sind, ah, toll, neues Tool, super, ich habe ja schon alles durchgeklickt. Und andere sind so, das habe ich jetzt noch nicht geöffnet. Also ich glaube, das ist völlig normal in jedem Unternehmen, in jeder Art von Abteilung auch. Zum Beispiel, wir haben ja auch Softwareentwicklung und da sind auch nicht alle Techies gleich immer begeistert über alles. Also das muss man auch mal sehen. Für die vielleicht nicht so Digital Natives sind, selbst die Hardcore Digitals haben auch unterschiedliche Meinungen zu gewissen Dingen und auch sind unterschiedlich affin, je nachdem. Also vielleicht das sozusagen an alle die denken, sie wären vielleicht jemand, der nicht so affin ist. Das geht auch auf allen Graden nach oben hin im Digital Score, sage ich mal.
Und da natürlich ganz hilfreich, wenn man auch dann eng begleitet wird und schnelles Feedback auch dann vom Kundenservice bekommt, dass man nicht so in den Seilen hängt und gerade am Anfang ist ja das Risiko recht hoch, dass man die Leute schnell verliert, weil sie sagen, okay, klappt nicht und dauert mir zu lang und überhaupt und dann ist das Kind irgendwann in den Brunnen gefallen, wenn man schnell diese Lösung anbieten kann, dann ist das sehr hilfreich, um diese Prozess kontinuierlich fortzutreiben.
Wir sind auch aktuell dabei, wir haben ja schon unseren Helpdesk, LeakCare Helpdesk und auch unsere Community, wo wir auch Kunden anregen zu sagen, Mensch, habt ihr noch Ideen oder Wünsche? Und man kann da theoretisch auch drüber diskutieren, das sind so die so richtig so voll into it sind. Aber eben auch im Helpdesk auch verschiedene Videos und Anleitungen. Aber wir überlegen eben auch gerade zu sagen, Mensch, gerade am Anfang ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man noch so ein bisschen mehr an die Hand genommen wird, wie so eine kleine LeakCare Academy Resümee mit so verschiedenen kleinen kurzen Videos, dass man so das Gefühl hat, okay, ich habe das jetzt alles schon mal gesehen, ich kann es mir nochmal angucken, wie war das jetzt nochmal, weil wir haben ja auch unsere Schulungen und alles, aber die sind dann so ein Block und da passiert viel, viele neue Informationen und wir überlegen eben gerade, wie kann man eigentlich neue LeakCare-User irgendwie noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen, über verschiedene Wochen verteilt, immer mal so kleine Infos so, ah, kennt ihr schon das? Habt ihr das schon mal getestet? Damit es irgendwie auch ein bisschen mehr Spaß macht und nicht so überwältigend ist. Ich glaube, das kann auch helfen. Ja, und manche sagen so, ah, kenne ich alles schon, brauche ich nicht. Und für manche ist es so, oh ja, spannend. Kenne ich wirklich noch nicht. Also da hoffen wir uns auch viel von und sind natürlich gespannt, was dann die Neukunden berichten werden. Aber ja, wir sind jetzt ja auch eigentlich schon am Ende angekommen, denn LeakCare läuft bei Ihnen und Sie nutzen es fleißig. Die User sind alle an Bord. Migration erfolgreich, hat's geklappt. Wenn man jetzt so mal schaut, wie ist es jetzt aktuell mit LeakCare? Haben Sie vielleicht noch so ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, Mensch, ach, das darüber sind wir im Team einfach happy, dass das so gut läuft. Oder wir haben uns irgendwie auch dann die Chance genutzt, durch die Softwareveränderung zu sagen, Mensch, wir haben auch nochmal so ein, zwei andere Sachen hinterfragt, weil oft ist das ja dann auch Anlass zu sagen, irgendwie haben wir das immer so gemacht, aber warum eigentlich? Das weiß eigentlich keiner mehr. Also auf jeden Fall passiert uns das dann manchmal, dass wir Dinge auch so hinterfragen und irgendwie vielleicht auch ein paar Neuigkeiten einführen, was so Abläufe angeht oder so. Gibt es da irgendwie ein, zwei Dinge bei Ihnen, wo Sie sagen, Mensch, das hat jetzt so einen Impuls gegeben? Die Softwareveränderung.
Ja, also wir haben generell mal so ein bisschen angefangen, unsere Aktenbeschreibungen zu verbessern, zu schärfen, auf das Wesentliche zu reduzieren. Das ist alles im Kontext von so Aktenauswertungen erfolgt, die wir, ich hatte es eingangs gesagt, mit der Suite-Programm neu eingestellt hatten und dann einfach zu gucken, wie man es besonders anwenderfreundlich und wiederfindbar macht, auch die Akten, dass wir vereinheitlichen, wie beschreiben wir eine Akte, was machen wir für Anmerkungen dazu, was sind für uns die wichtigsten Key-Elemente, die in der Akte vorhanden sein müssen, um sie auch in 10 Jahren oder 5 Jahren wiederzufinden. Das war so der wesentliche Punkt und da hat uns jetzt gerade diese Möglichkeit, das zu customize schon auch sehr, sehr geholfen, bei der, um dann am Schluss hilfreiche Auswertungen zu finden. Womit wir immer noch ein bisschen strugglen, ich habe es mal beim Customer Service angemeldet, Sie haben es auch gesagt, dass wir die Drag-and-Drop-Funktion, die können wir noch ausweiten.
Ja.
Das wäre, glaube ich, super hilfreich, wenn man das macht. Da hoffe ich, dass es da irgendwann eine Umstellung gibt. Das ist natürlich nichts Wesentliches, aber ich glaube, es würde das Leben nochmal deutlich vereinfachen.
Ja, ich nehme es auf jeden Fall mit. Haben wir, glaube ich, auch schon öfter gehört. Kommt immer darauf an, in welchem konkreten Anwendungsfall, nicht? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja auch in Outlook und Word diese Add-ins, die jetzt immer noch mehr und mehr können werden, auch im Office 365. Wir gucken uns gerade auch Copilot-Integrationen an. Ja, da ist ja Microsoft selber noch gar nicht wirklich weit. Und also ich teste Copilot auch, wenn es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so groundbreaking. Aber wenn Microsoft da hinterher ist, glaube ich, wird das schon ganz spannend. Und also sowas testen wir natürlich auch. Aber natürlich, Drag and Drop ist das altbewährte und beliebte Tool, sage ich mal, die Methodik, das zu machen. Was natürlich immer im Blick auf natürlich so Technologieseite ist, wir sind natürlich eine Browserlösung und viele andere Anbieter sind so ein bisschen noch diese installierten Desktop-Lösungen. Ja. Da ist das eine ganz andere Welt. Und technisch gesehen ist es auch eine andere Welt. Aber wir bauen sicherlich aus. Haben wir es ja schon, sag ich mal, in der Akte selber kann man oben alles hinziehen und so. Aber ich gebe es auf jeden Fall weiter.
Aber diese Browser-basierte, das finde ich super hilfreich. Also weil gerade der Easy Access von überall, das ist, finde ich, bei diesen fest installierten Programmen nicht immer gegeben oder dann ist mal die Verbindung nicht ausreichend. Ja. Und ja, wieder irgendwas. Also das finde ich schon sehr hilfreich, dass man da schnell und einfach von überall auf seine Akten greifen kann.
Ja, definitiv. Und ich meine, wenn man sich überlegt, wir haben intern bei uns gleich schon vor 23 Jahren damit angefangen, das zu entwickeln, also 2001 mit Browser-Based Solution und damals haben alle noch gelächelt und gesagt, also das Internet setzt sich bestimmt nicht durch. Ja, und da sind wir ganz froh, weil wir hatten natürlich auch so ein Desktop-basiertes Produkt, aber das ist natürlich sehr aufwendig und dauert lange, bis man dann diese Vollumfänglichkeit auch im Browser hat. Ja. Genau, und deshalb sind wir ganz dankbar darüber, dass wir so pioniertechnisch waren, beziehungsweise mein Vater, der hat das damals mit ein, zwei anderen hier intern vorangetrieben. Aber gleichzeitig sind natürlich solche Technologien, können dann nicht immer genau das Gleiche. Und dann als Anwender ist es so, oh Mann, aber ich kenne das doch davon, ja. Das geht mir ja auch so, wenn ich irgendwelche Dinge im Browser nutze und hatte irgendwie, also bestes Beispiel, Microsoft Word, ja. Das ist in der Desktop-Anwendung einfach 100-mal besser als im Browser. So, aber für den schnellen Zugriff vom Handy, was weiß ich, keine Ahnung, funktioniert's, ja. Und ja, so hat das jedes Programm natürlich seine Vor- und Nachteile. Ich bin auch großer Fan davon, dass man eben die, zum Beispiel die Care von unterwegs, mobil trotzdem sicher in seiner eigenen, sage ich mal, IT-gesicherten Umgebung drauf zugreifen kann und nicht irgendwie sagt, oh Mist, jetzt habe ich aber meinen Laptop irgendwo vergessen, ja, und jetzt komme ich nicht drauf. Also das sind natürlich die absoluten Vorteile von Browser-Technologien, die wir auch sehr schätzen, ja. Ja, wir kommen schon zum Ende. Ich habe noch drei Quizfragen quasi zum Abschluss, die ich auch sehr gerne stelle. Und zwar reden wir bei Leakair ganz oft immer von Superpowers und von Legal Superpowers, weil wir uns immer denken, wir sind eigentlich, sage ich mal, die Werkstatt, die Dinge baut, damit unsere Kunden ihre Legal Superpowers entfalten können, und zwar sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, ja, und nicht damit, oh, wo ist jetzt meine Papierakte oder wo habe ich die Datei nochmal gespeichert. Von daher wäre meine Frage, wenn Sie mal überlegen, so einfach so ganz so ironisch, lustig gemeint, was könnte denn Ihre Legal Superpower sein, die Sie bei Geberit innehaben?
Also, wäre schön, wenn ich eine hätte, das wäre der...
Jeder hat eine.
Also wenn ich jetzt einen Punkt herausgreifen würde, wäre es wahrscheinlich Pragmatismus, den man, glaube ich, aber immer in einem Unternehmen als Rechtsanwalt braucht, dass man den immer mal wieder so an den Tag legen muss, um Sachen erledigt zu bekommen. Mhm. Ja, das würde ich verneinen.
Absolut. Ich würde auch sagen, es ist gar nicht so selbstverständlich und gang und gäbe im juristischen Bereich, dass Pragmatismus so weit vertreten ist. Von daher, ich würde sagen, es ist eine absolute Superpower. Definitiv. Also ich würde mir das ganz oft noch viel mehr in der Welt wünschen, dass Menschen pragmatischer denken und nicht, gerade wir Deutschen sind doch manchmal so kompliziert, anstatt es einfach zu machen. Also von daher, ich finde das eine fantastische Superpower, die wir viel mehr brauchen noch im Leben. Zweite Frage wäre, gab es mal irgendwie einen Ratschlag oder einen Tipp oder eine Empfehlung oder irgendeine Erfahrung, die jemand mit Ihnen geteilt hat, wo Sie sagen, wow, das hat irgendwie Eindruck hinterlassen, davon habe ich richtig was gelernt und das würde ich auch gern weitergeben. Das gibt's ja manchmal von anderen Menschen oder in irgendeinem Kontext. Man sagt, oh, das war irgendwie, ja.
Es gab einen, der nicht direkt an mich gerichtet war, aber das habe ich in einer Zeitung gelesen, und zwar von einem Anwalt, und ich meine, es war Herr Feigen, das ist ein recht bekannter Steuerrechtler, der unter anderem Uli Hoeneß vertreten hat in seinem Steuerskandal, und der sagte, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das war, da hatte ihn wohl der gegnerische Anwalt sehr stark getriezt in dem Verfahren, und er hat da wohl recht ruhig geblieben, und dann hat er auf die journalistische Frage geantwortet, warum er nicht weiter mehr zurückgeschlagen hätte oder da mehr auf den Putz gehauen hätte sozusagen. Er hat gesagt, ja, in der Regel sieht man sich auch vor Gericht immer ein zweites Mal, und wer weiß, ob man beim nächsten Mal irgendwie kooperativ zusammenarbeiten muss, und da ist es nie gut, wenn man auch wenn man könnte, so sehr auf den Putz haut, dass das Tischtuch endgültig zerschnitten ist. Und das war gerade als junger Anwalt, ist das, meine ich, wenn man gerade angefangen hat, ein sehr guter Rat, wenn man vielleicht noch so sehr ambitioniert an die Sache geht und denkt, jetzt kann ich aber hier eine der wenigen Male, wo ich wirklich auf jeden Fall recht bekomme, jetzt kann ich hier richtig draufhauen, sollte man das sich immer noch mal vergegenwärtigen, vielleicht nur aufs Nötige zu begrenzen und dann vielleicht in dem nächsten Zusammenhang oder in der nächsten Aufeinandertreffen diese Chance zu nutzen, es nicht getan zu haben.
Ja, absolut. Ich denke, die menschliche Komponente dabei ist vielleicht auch nicht unwesentlich, zu sagen, kann man sich danach noch in die Augen schauen oder wer weiß, wo man sich eben noch mal trifft. Ich finde es auch ganz interessant, wir haben jetzt hier gerade Mitte November, weil das heißt nicht nur, weil wir heute aufnehmen, dass es heute auch ausgestrahlt wird sozusagen. Wir hatten ja jetzt vor 2 Wochen auch eine ganz spektakuläre Bundesregierungszersplittung oder Aufbruch, wo genau eigentlich das aber passiert ist, finde ich. Also ohne jetzt hier politisch werden zu wollen. Ich fand es nur von der Kommunikation her auch fragwürdig, ob man öffentlich dann so nachtreten muss, egal von welcher Seite. Würde ich nämlich auch eher dem Rat folgen und sagen, wir können das vielleicht auch anders lösen in der Öffentlichkeit, nicht? Weil wer weiß, ob sie nicht noch mal koalieren müssen, nicht? In unserer Regierung. Also perfekt eigentlich auch auf die aktuellen Geschehnisse passend, ja.
Ja.
Spannend. Letzte Frage. Wir haben ja hier bei unseren Zuhörern und Zuhörern auch manchmal noch Studenten dabei, die irgendwie noch so da vor der Frage stehen, mache ich überhaupt das zweite Staatsexamen? Will ich in eine Großkanzlei? Gibt's nicht irgendwie andere coole Bereiche? Oh Gott, was ist denn jetzt mit KI? Haben Sie da irgendwie so aus dem Bauch irgendwie Empfehlungen, wo Sie sagen, also wenn ich jetzt nochmal Student gerade wäre, würden Sie was anders machen? Gibt es irgendwelche Tipps oder Empfehlungen, wo Sie sagen, oh, am besten jetzt schon mal da und damit befassen? Ich glaube, aktuell bestehen da ganz viele Fragezeichen bei vielen Studierenden, die einfach irgendwie auch nicht so richtig wissen, was ist denn jetzt los hier eigentlich?
Ja, gute Frage. Also ich würde, was das Studium betrifft, gar nicht so viel anders machen. man muss sich darauf einstellen, dass, also jetzt für die ganz jungen Studenten, dass es am Ende schon nochmal hart wird, aber ich glaube, da wird keiner drum herumkommen. Das ist für alle gleiche. Ich persönlich fand den Einstieg in eine Großkanzlei, das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber ich fand den extrem hilfreich und gut und würde den auch jederzeit wieder so machen. Weil man unheimlich viel lernt von sehr vielen Gleichgesinnten, die einem wahnsinnig viel Input gerade am Anfang geben. Da kann man sich viel abschauen. Deswegen würde ich das immer raten. Und ich würde auch immer dazu raten, das zweite Examen zu machen, weil diese 2 Jahre oder wie viel, ja, 2 Jahre, die es sind, man wird sie nicht mehr nachholen können. Man kann dann immer noch danach sagen, okay, brauche ich nicht, aber also wenn man nicht ganz sicher ist, man will hundertprozentig nicht mehr in diesem Bereich, man will es hundertprozentig nicht brauchen, okay, aber wenn man hin und her gerissen ist, würde ich diese 2 Jahre auch noch gehen und nicht, um mir nicht am Ende auf die Zähne zu beißen zu müssen und sagen, ja, hätte ich doch mal und es ist zwar nochmal ein kleiner Leidensweg, aber auch den kriegt man durchstanden und danach kann man hoffentlich mit etwas Wunteln darauf zurückblicken, ja.
Ich habe auch nur von gehört, ich bin ja BWLerin, von daher dieses wahnsinnige, ich würde es mal Leid nennen, diese wahnsinnigen Anstrengungen, von denen ich höre, dass das Jurastudium für einen bereithält, begegne ich nur mit Hochachtung. Jeder, der das überhaupt durchzieht, das Grundstudium alleine, das erste Staatsexamen, meine Hochachtung. Als BWLerin weiß ich, das BWL-Studium ist deutlich entspannter und kürzer. Boah. Also von daher, für alle, die es machen, Herr Chapeau. Und ich glaube, nichtsdestotrotz, auch mit ersten oder zweiten Staatsexamen, die Welt wird sich schon noch gravierend ändern. Wir haben vorhin schon erwähnt, KI, Fluch oder Segen. Es wird beides sein, aber ich glaube, so schnell wird es sich jetzt noch nicht alles gravierend ändern, sondern es ist eine Perspektive, die auf jeden Fall kommt. Und unsere Empfehlung, sage ich mal, als Softwareunternehmen in diesem Bereich tätig seiend, ist es einfach, alles sich anzugucken und diese Entwicklung also zu beobachten und auch mal auszutesten. Also letztens, also etwas, was mir mal jemand gesagt hat vor kurzem, was ich ganz signifikant finde, die KI wird nicht alle ersetzen, sondern es wird die ersetzen, die sich nicht mit KI auseinandersetzen. Ja. So, und ich glaube, da ist viel dran, weil die Chance besteht zu sagen, wie kann sie mir helfen, die KI, damit ich quasi meine Tätigkeiten besser machen kann? Welche Sachen wird sie vielleicht auch ersetzen, die ich vielleicht aber auch eh nicht machen möchte? Ja, genau. Es ist ja nicht alles, was bedrohlich ist, ist jetzt auch schützenswert. Und wo kann man vielleicht auch das Profil in einer juristischen Abteilung oder in der juristischen Branche generell innerhalb der neuen KI-Welt, die auf uns zukommt, wie können neue Profile aussehen, ja? Und wie verändern sich die Rollen? Und das als Chance begreifen, zu sagen, aha, das sind verschiedene Szenarien, die wir alle noch nicht hundertprozentig wissen. Aber es könnte dahin gehen. Und was kann ich heute schon zusätzlich lernen? Oder wo kann ich die Erfahrung sammeln, damit ich in der Zukunft, wo dieses Profil gefragt wird, ready bin, ja?
Ich glaube, das wird eine sehr spannende Zeit auch geben, wo viele Felder noch ganz unbelegt sind, ganz weiß, wo man austoben kann. Und da wird es auch noch relativ wenig richtig oder falsch geben. Also gerade für kreative Köpfe wird da jetzt sehr viel Spielraum geben, sich zu tummeln. Und es werden ganz sicher Aufgaben wegfallen, vor allem die, wie Sie gerade sagten, die man auch bisher nicht so gerne gemacht hat, die dazugehört haben. Die werden ersetzt, aber es wird neue Möglichkeiten geben. Also es wird sich einfach verändern. Der Rechtsmarkt wird sich verändern und die Art und Weise, wie man arbeitet, wird sich verändern. Aber ich glaube, man muss da jetzt noch kein Untergangsszenario für den
beschrieben. Definitiv. Ich glaube, gerade in Deutschland ist ja auch unsere Gesetzeslage, unsere Regulierung ja schon sehr beschützend von dem Berufsstand auch und anderen Berufsständen auch. Deshalb, also ich sehe jetzt noch nicht, dass die Notare alle morgen ersetzt werden, auch wenn das rein technisch schon länger gehen würde, gewisse Dinge vorlesen zu lassen. Ja, also so ein ganz lächerliches Beispiel. Ja, aber auch da wird es so schnell jetzt nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass wir übermorgen alle plötzlich von RKI ersetzt werden, sondern die Transformation wird schrittweise gehen. Gerade auch jetzt im, sag ich mal, Inhouse-Legal-Bereich wird es verschiedene kleine Use Cases, die es jetzt schon gibt und immer mehr geben wird, gehen von bitte fass mir mal die Akte zusammen. Bitte such mir mal einen so und so Fall raus, den wir ähnlich hatten zu dem und dem Thema. Bitte erstellen wir mal basierend darauf einen neuen Entwurf. Also es sind jetzt nicht alles so Sachen, wo man sagt, wow, Rocket Science, sondern das sind kleine Hilfestellungen. Und mittelfristig wird es aber, glaube ich, schon spannender. Ja, und bis wir soweit sind, müssen wir auf jeden Fall erstmal gucken, wie irgendwie alle um uns herum, dass jeder so auch rangeführt wird und diese Ängste vielleicht reduziert werden können und es erstmal ins Doing geht. Weil das sehen wir gerade, wir sind ja auch viel auf so Veranstaltungen unterwegs, wird immer sehr viel geredet und geredet, was alles kommt. Und wenn man mal dann so rumfragt, wer nutzt es denn schon? Ja, noch nicht so viele. Und gerade Copilot, bestes Beispiel, habe ich jetzt auch. Nutze ich es? Nein. Finde ich es toll? Schwierig. Aber ich glaube, es kommt noch was. Also ich glaube, da ist noch viel drin.
Absolut.
Ja, also von daher, wir bleiben gespannt.
Absolut.
Wunderbar. Herr Dittmann, in dem Sinne vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und diese tollen Einblicke, die Sie uns geben konnten und vor allen Dingen unseren Zuhörern und der LeakCare Community, wie wir sie ja so herzlich liebend nennen. Wir freuen uns und sind ganz gespannt, Sie hoffentlich bald auch auf unserem Community-Event wiederzusehen. Vielen, vielen Dank.
Herr Dittmann, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal beim LeakCare Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leakcare.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom LeakCare Podcast. Stay tuned!